Mein Name ist Lela Dozikal und in der heutigen Folge erzählt Andrea von den grausamen Erfahrungen, die sie bei der Geburt ihres Kindes machen musste. In diesem Podcast werden Spitalsaufenthalte, traumatische Erlebnisse und psychische Gesundheit thematisiert. Wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Am Ende der Folge und in den Shownotes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
Hallo, mein Name ist Andrea und ich weiß, wie es ist, Gewalt bei der Geburt zu erleben. Ich bin in Wien aufgewachsen und ich liebe Wien noch sehr, den Wiener Schmäh und überhaupt, was wir da alles so haben. Ich bin Volksschullehrerin und Theaterpädagogin und interessiere mich auch generell immer schon sehr für Kinder, wie die sich entwickeln, was die gerne machen, was sie brauchen und konnte da auch das in meinen Beruf natürlich einfließen lassen. Und ich sehe die Welt total gern aus Kinderaugen und mache mir da immer auch Gedanken, wie es mir als Kind gegangen ist in solchen Situationen. Und sonst bin ich sehr kreativ, mache Musik, schreibe gern. Alles, was kreativ ist, mache ich gerne. Meine Schwangerschaft war total problemlos, bis auf das mir unendlich schlecht war, monatelang, habe ich auch überhaupt keine Beschwerden gehabt und habe die Zeit eigentlich, bis auf das damals Lockdown war und Pandemie, sehr genossen. Ich habe mir alle möglichen Bücher durchgelesen, ich habe mir Videos angeschaut, ich habe mir Podcasts angehört, Zeitschriften, mit einer Shiatsu-Praktikerin gesprochen, auch mit anderen Mamas, die ich schon kannte, wie die das so erlebt haben, mit befreundeten Ärztinnen, Ärzten. Also ich habe mich da eigentlich schon vorbereitet, ohne mich jetzt total intensiv reinzusteigern. Und ich hatte auch überhaupt keine dogmatische Meinung, so ganz natürlich oder auf jeden Fall sofort Kaiserschnitt oder so. Also es war für mich wirklich so eine, wir schauen einfach, wie das läuft. Ich vertraue prinzipiell mir und meinem Körper, aber ich bin bereit, alle möglichen notwendigen Interventionen auch anzunehmen. Ich habe mir auch eine Playlist zusammengestellt mit lauter Liedern wie Respect von Aretha Franklin oder so, Elton John, also alles, was sehr kraftvoll ist. Und ich habe mich auch so gesehen, dass ich das mit sehr viel Kraft und Power eben durchstehe. Und ich habe auch damit gerechnet, dass das eine arge Sache ist. Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht unterschätzt, so prinzipiell, wie stark Wehen sein können und war da jetzt nicht blauäugig oder habe mir das jetzt irgendwie total niedlich vorgestellt, wie es ja manche, also zum Beispiel in Medien noch oft dargestellt wird, dass man dann dreimal presst und da ist schon ein Baby da, sondern ich hatte da, glaube ich, einen schon ziemlich realistischen Blick drauf. Eben auch, weil ich schon Erzählungen von Geburten einfach kannte. Mein Wunsch war schon, dass das einfach auch hinhauen wird und es war aber auch in meiner Vorstellung so. Also ich habe mir das immer wieder auch ausgemalt. Ich habe auch solche Tipps bekommen, dass man sich das eben immer auch so vorstellen soll. Und eigentlich hatte ich auch keine Angst. Also es war für mich was, ich werde das schaffen. Dadurch, dass auch das Schwangerwerden und die Schwangerschaft so problemlos war, dachte ich mir, na gut, dann mein Körper weiß da anscheinend gut, wie das funktioniert und das wird auch einfach hinhauen. Und es war aber gleichzeitig auch, natürlich, die Gedanken weichen ja dann schnell ab und man stellt sich irgendwas vor. Ich habe mir dann auch manchmal vorgestellt, wie wäre das jetzt, wenn da ein Kaiserschnitt notwendig ist oder so. Und das war bei meiner Vorstellung dann auch in Ordnung, weil in meinem Kopf war so dieses Ziel, dass dieses Baby da raus muss und die Medizin um mich herum, die Medizinerinnen, die werden das dann schon wissen, was sie da zu tun haben, falls es Komplikationen gibt. Ich war da wirklich total im Vertrauen. Es war dann durch Corona die Angst, dass der Partner nicht die ganze Zeit bei mir sein kann oder überhaupt dann zu spät vielleicht kommen könnte, wenn es dann losgeht und ich schon dort bin. Und das war ja irgendwie bis zum Schluss auch nicht ganz gleich überall. Darf jetzt der Mann gleich mit? Muss er später erst kommen? Darf er überhaupt mit? Also das war schon ein bisschen beängstigend und auch verwirrend, wie das dann laufen wird. Ich hatte keine eigene Hebamme noch, also keine Wahlhebamme, weder eine, die mich begleitet, noch die mich nachher betreut, weil ich wirklich nicht das Gefühl hatte, ich brauche das. Also ich war da so in diesen Gedanken, weil ich werde schon wissen, wie das funktionieren wird. Und auch familiär, also ich wusste, ich habe familiäre Unterstützung, ich habe Freunde, die mich unterstützen, andere Mamas, die ich eben schon kenne, die mich unterstützen. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich brauche da dann so eine 1-zu-1-Betreuung. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie im Krankenhaus nicht so sein könnte, wie ich mir das immer in einem Krankenhaus vorstelle. Weil im Geburtsvorbereitungskurs hat man uns auch versichert, dass man auch ohne Wahlhebamme eine 1-zu-1-Betreuung so gut wie es eben geht, wenn gerade Personal genug da ist, bekommen wird. So, das war ein Kurs, der war an einem Wochenende. So, da gab es verschiedene Möglichkeiten, aber der war dann an einem Wochenende, 2 Tage lang, den ganzen Tag lang. Und hat im Endeffekt eine Hebamme einfach generell über Geburt gesprochen, aber auch wie das speziell in diesem Haus abläuft, welche Möglichkeiten es gibt. Und das Motto von diesem Krankenhaus war, oder ist, oder sollte sein, so natürlich wie möglich. Man geht auch individuell auf die Frauen und ihre Wünsche ein, aber wenn es Interventionen geben muss, kann man eben auf die modernste Medizin zurückgreifen. Und da ich selber als Baby ein bisschen ein Frühchen war, war mir das einfach wichtig, dass ich weiß, da gibt es dann eine gute Versorgung. Also ich habe mich auch deshalb für ein Krankenhaus entschieden, weil für mich das ein sicheres Gefühl war, dass es dort alle Möglichkeiten gibt, von Notkaiserschnitt angefangen bis eben Neonatologie.
Andrea hat eine sehr zarte Statur, dunkle Haare und ist modern angezogen. In ihrem schmalen Gesicht fallen vor allem ihre Stirnfransen und die runde Brille mit dem schmalen Rahmen auf. Sie hatte sich wie viele Frauen auf die Geburt ihres Kindes vorbereitet. Doch mit dem grausamen Umgang mit ihr in den Stunden bis zur Geburt hatte niemand gerechnet. Und das in Hochzeiten der Pandemie, wo ihr Partner großteils nicht dabei sein durfte.
Es war an einem Samstag, den ganzen Tag so ein bisschen Vorwehen, und in der Nacht dann sind die Wehen schon noch mehr losgegangen und in der Früh dann ist Fruchtwasser getröpfelt und die Wehen eben immer stärker geworden. Und dann sind wir hingefahren und sie haben geschaut, ist wirklich Fruchtwasser und so, und haben gesagt, ja, ich muss bleiben. Aber der Mann musste wieder gehen, weil eben Corona-Maßnahmen. Also wir wurden zwar beide getestet, aber er musste dann gleich daraufhin wieder gehen. Also ich habe mich von Anfang an allein gelassen gefühlt. Wir hatten noch nicht viel Zeit, uns jetzt irgendwie zu verabschieden. Das war wirklich so, Tür auf aus dem CTG-Zimmer, ich muss in mein Zimmer und er muss gehen. Ich weiß noch, dass mir die Tränen damals in die Augen gestiegen sind, weil das echt schlimm war, dass er jetzt gehen musste. Und ich am Endeffekt schon wusste von diesem Ablauf her, was ich eben auch in deinem Kurs alles gehört gehabt habe, dass es noch dauern kann, dass es aber auch irgendwie ganz schnell dann gehen kann. Und dieser Gedanke, er muss jetzt da gehen und vielleicht geht es dann gleich los und er ist aber nicht da, das hat mich gestresst. Aber es war dann noch relativ okay, weil die Wehen einfach noch nicht so stark waren. Und ich war dann in diesem Zimmer und habe dann dort den ganzen Sonntag verbracht. Sie haben immer wieder zu mir gesagt, ich soll halt einfach schlafen und mich ausruhen und essen und halt Kraft sammeln. Und das habe ich auch gemacht. Also ich bin halt den ganzen Tag dann dort entweder im Bett herumgegangen oder halt auf und ab gegangen. Man durfte ja auch wegen Covid so wenig Zeit wie möglich am Gang verbringen. Das heißt, ich war ein bisschen gefangen in diesem Zimmer auch. Neben mir waren schon Mamas mit Säuglingen. Da habe ich halt auch versucht, leise zu sein. Und das war dann irgendwie schwierig, weil mir dann auch gegen Abend schon alles das gefehlt hat, was ich eigentlich im Kurs auch gehört hatte. Ein Seil, ein Ball, eine Matte, eine Badewanne. Es war dann so, okay, jetzt bin ich in diesem Zimmer und da ist nur ein Bett und ich kann mich da eigentlich nicht so bewegen und habe auch keinen Partner, der jetzt das machen kann mit mir, mit Atmen und Halten, und ich halte mich an ihm fest. Also es war schon ein alleingelassen Fühlen. Und es ist dann so weitergegangen, dass es in der Nacht dann wirklich schon für mich unerträglich war. Und es war aber so, dass mein Zimmer relativ weit weg von den Kreißsälen war und den ganzen Untersuchungszimmern. Und da musste ich dann immer zum Schalter gehen und sagen, ja, jetzt sind die Wehen schon stärker. Und die haben dann aber eigentlich immer nur drauf gesagt, ja, ja, das wird aber noch viel schlimmer jetzt. Warte mal. Und Erstgebärende, na, das kann noch Stunden dauern. Und dann geh wieder zurück in dein Zimmer und schlaf. Und ich habe immer gesagt, ich kann echt nicht mehr schlafen. Es wird immer stärker, es wird immer schlimmer. Und ich kann auch nicht mehr liegen. Dann haben sie mir irgendwann eine Dusche angeboten, bin ich dann auf einem dunklen Gang allein in einer Dusche herumgestanden und habe das jetzt überhaupt nicht so als hilfreich empfunden. Dann irgendwie am Handy die ganze Zeit meinen Freund gehabt und versucht, wenigstens so nicht allein zu sein. Und ich muss sagen, da war jetzt auch nicht so viel los. Also ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die Personalsituation um diese Zeit dort war, aber es hat sich nicht so angefühlt, als wäre jetzt ein Rein- und Rausgehen an Gebärenden und keiner hätte Zeit, da jetzt bei mir irgendwie zu stehen. Und nach dieser Dusche, wo es noch schlimmer geworden ist, haben sie mir eine Infusion angeboten. Und ich war da schon eben so verzweifelt eigentlich, da war schon 2, 3 in der Nacht, glaube ich, dass ich gesagt habe, okay, gebt mir diese Infusion. Und das war irgendwie ein, ich weiß nicht, ärgstes Schmerzmittel, vielleicht sogar mit Schlafmittel gemischt, weil man hat es mir auch gar nicht gescheit erklärt, es war halt eine Infusion. Und weil ich so erschöpft war, habe ich gesagt, okay, und bin daraufhin eingeschlafen, wirklich wie in einem Vollrausch und aufgewacht nach einer Stunde oder so, mit von Wehenschmerzen wieder. Und habe mich so furchtbar gefühlt. Mir war so schlecht. Das hat sich angefühlt, als wäre ich auf einem Schiff und meine Augen kommen meinen Kopfbewegungen nicht hinterher. Also ich war total benebelt von diesem Mittel und eben diese Übelkeit dazu und die Wehen. Also das war schon so ein, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt? Und da war es eben schon Montag in der Früh. Jetzt war ich schon von Sonntag in der Früh bis Montag in der Früh dort. Wie soll das weitergehen? Und ich weiß noch, haben sie mich zurück in mein Zimmer geschickt. Und die neben mir war mit dem Säugling, die hat damals auch gesagt, warum bist du noch immer da und jetzt wieder im Zimmer, was machen die mit dir? Und ich dachte, ich kenne mich auch nicht aus. Ich habe mich so oft übergeben auch und mir war so abartig schlecht von dem. Bis dahin waren es immer verschiedene Leute. Und da wurde mir dann eine Hebamme zugeteilt. Und das erste, wie soll ich sagen, die erste Begegnung war schon schrecklich. Also die war schon von Anfang an total unfreundlich, unempathisch und genervt und hat mir so das Gefühl gegeben, von, ich mag dich eh nicht, also bemühe dich halt, aber also es war ein grausames Gefühl, ehrlich gesagt. Das war von Anfang an ein Gefühl von, die hat irgendeine Macht und das lässt sie mich jetzt auch spüren. So, das waren dann auch Sachen wie, ich habe gefragt, wann darf denn der jetzt kommen, wann darf mein Freund kommen? Und sie hat gesagt, so, na, es gibt keinen Grund, warum der jetzt schon kommen soll. Und ich habe aber andere Papas auch herumgehen gesehen mit Frauen, die halt auch schon Wehen hatten, aber jetzt auch noch nicht im Kreißsaal in den Presswehen waren. Und es war auch immer dieses, wann darf ich in den Kreißsaal? Also ich musste auch immer fragen, wann darf ich denn in den Kreißsaal? Nein, noch nicht, es ist noch nicht losgegangen. Die dauernd zu mir gesagt, es ist ja noch nicht mal richtig losgegangen. Und ich wollte immer wissen, wo stehe ich denn jetzt? Weil ich kenne mich nicht aus. Im Kurs habe ich gehört, dass die uns hier auch dann immer wieder sagen, wo stehst du denn jetzt eigentlich gerade? Und ich weiß es noch immer nicht und immer nur darauf gehört, es dauert noch, es wird noch schlimmer. Und dann war ich eben wieder in diesem Zimmer und irgendwann hat sie nochmal reingeschaut und dann habe ich echt schon so geweint und gesagt, ich kann jetzt schon nicht mehr. Und dann durfte ich in den Kreißsaal. Und dann habe ich aber in dem ganzen Stress und Verzweiflung meinen Rucksack und mein Handy und all diese Sachen, die ich mitgenommen hatte, vergessen. Und das hat sie mich aber nicht holen lassen. Dann hat sie gesagt, nein, du gehst jetzt nicht mehr zurück. Hat mich in den Kreißsaal geschoben und hat mich mal dort dann allein gelassen. Und ich weiß, also da ist es sich echt eingebrannt. Ich habe mich dann an diesem Seil festgehalten, weil das einfach das Nächste war, was ich mir krallen konnte und habe einfach nur gehofft, bitte lass mich das überleben. Lass mich diese abartigen Schmerzen, diesen Zustand einfach nur überleben. Und auch das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie geht's dem Baby da drinnen eigentlich. Das war echt eins der dramatischsten Sachen an dieser Geburtsgeschichte. Dieser Moment, wo ich mich da nur noch so festgehalten habe. Irgendwann ist sie gekommen. Ich habe mich echt auf den Boden gekniet und gesagt, bitte, ich habe gebettelt wie so ein Hund. Bitte, bitte darf ich meinen Freund jetzt anrufen. Ich kann nicht mehr allein. Ich kann wirklich, jetzt war ich so viele Stunden allein. Ich kann nicht mehr. Dann durfte ich ihn anrufen. Und ich meine, als er gekommen ist, war ich schon in einem vollkommenen Ausnahmezustand. Also da habe ich schon geschrien, weil die Wehen so stark waren, obwohl ich mir das jetzt nicht vorgenommen hatte. Ich will wie ein Tier schreien. Und dann habe ich, also ich weiß gar nicht, mit der Badewanne weiß ich gar nicht mehr, ob das mein Freund vorgeschlagen hat oder ich selber. Dann war ich in dieser Badewanne und es war das Wasser zu kalt, aber nur sie durfte mir warmes Wasser geben. So gerade, dass sie uns nicht auf die Finger kaut hat, wenn ich gesagt habe, mir ist kalt, ich will warmes Wasser und will aufdrehen. Und in dieser Badewanne, es waren Wehenstürme, es war gar nicht mehr so Wehe, Pause, Wehe, es war wirklich nur noch so Wehe, Wehe, Wehe. Und auch das hat mich verwirrt, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist das die ganze Zeit schon so arg und ich erkenne überhaupt keine Pausen mehr. Warum ist dieses Baby noch immer nicht da draußen? Und die ist am Badewannenrand gesessen und einen dummen Spruch nach dem anderen geschoben. Also sie hat zum Beispiel gesagt, ja, ihr Jungen, ihr glaubt immer, das ist so leicht, gell? Ihr glaubt immer, das ist so einfach und dann stellt euch das so vor. Aber das ist eine gute Vorbereitung aufs Elternsein. Das ist auch nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also genau in so einem Ton. Dann hat sie auch einmal irgendwas gesagt mit, die Männer, die können ja nicht umgehen mit den Gebärenden, weil die haben Gebärmutterneid. Ja, die haben Gebärmutterneid. Es gibt nicht nur Penisneid, es gibt auch Gebärmutterneid. So wirklich auch Schwachsinn. Obwohl der nämlich die ganze Zeit das Einzige gemacht hat, was man machen kann als Begleiter von einer Gebärde, nämlich sie zu unterstützen, während die daneben sitzt und blöde Sprüche glaubt. Dann hat sie gesagt, du machst den Mund immer so spitz und die Frauen, die den Mund so spitz machen, die haben einen geschlossenen Muttermund und der öffnet sich nicht. Und dann hat sie gesagt, ich habe schon öfter Frauen aus dem Klo gezerrt, weil die sich verstecken wollten, aber du kannst sie nicht verstecken, da musst du jetzt durch. Und ich habe halt auch dazwischen immer wieder gefragt, was ist denn jetzt mit diesen ganzen Sachen PDA und das und warum? Ja, das brauche ich alles nicht und das weiß sie, wann sie das anbieten kann, aber es gibt keinen Grund, warum sie mir das anbieten sollte. Und eine der absurdesten Geschichten war für mich, ich bin ein großer Beatles-Fan, das hätte ich vorher auch schon sagen können, also ich liebe die Beatles und hatte auch einige Beatles-Lieder auf dieser Playliste und dann sagt sie auf einmal, weil es da gerade Beatles gespielt hat, während ich da in der Badewanne eben in Schnappatmung nicht gewusst habe, wie ich diese Wehen aushalten soll. Und dann hat sie gesagt, weißt du, die Beatles haben irrsinnig viel mit Hebammen zu tun und mit Gebären. Und ich, während ich da eben diese Wehenstürme versuche irgendwie auszuhalten, sag drauf, ich weiß alles über die Beatles, weil Paul McCartneys Mutter war Hebamme und Krankenschwester, weiß ich alles, dankeschön. Und sie hat aber nicht aufgehört zu reden und sagt, ja, und das Lied Let It Be ist über Gebären, lass es los. Und du lass nicht los, deshalb kannst du doch nicht gebären. Also in dem Moment hatte ich das Gefühl, diese Frau hat jetzt für mich dieses Lied kaputt gemacht. Und überhaupt, wie kann man das erzählen, auch in so einem Moment? Warum erzählt man da überhaupt irgend sowas? Für mich total unverständlich, was diese Frau dazu bewegt hat, das zu machen.
Im Endspurt wurde sogar der umstrittene Christella-Griff angewandt, bei dem sich Geburtshelfer oder Ärzte auf den Bauch der Gebärenden stützen, um das Baby mit hinauszuschieben. Viele Frauen wissen nicht, dass sie die Prozedur ablehnen dürfen. Denn der Christella-Griff birgt das Risiko von schweren Geburtsverletzungen und Schädigungen des Beckenbodens. Zusätzlich wurde bei Andrea die Saugglocke eingesetzt. Normalerweise wird der Beckenboden der Frau dabei betäubt. Dann wird eine Schale an den Kopf des Babys angelegt, um es mit Hilfe einer Vakuumpumpe herauszuziehen. Beide Verfahren sind für betroffene Mütter körperlich wie psychisch äußerst belastend.
Nach dieser Badewanne ging es dann weiter. Ich war dann draußen. Meine Erinnerung da verschwimmt ein bisschen, weil ich da eben schon so kaputt war und auch gescheppert habe vor lauter, in der Badewanne ist mir kalt und so und Kreislauf total kaputt. Ich habe auch durchgehend Angst gehabt, dass ich umkippe, weil es sich für mich so angefühlt hat, dass ich jetzt gleich kollabiere. Und dann, kurz bevor eigentlich mein Freund jetzt wen anderen verlangt hätte und gesagt hätte, wir können mit dieser Hebamme einfach nicht zusammen sein, war dann ein Schichtwechsel. Und kurz davor hat sie aber noch den Muttermund überprüft und hat dann zu mir gesagt, fast hämisch, 2 Zentimeter, da passt kein Kopf durch. Und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, warum dauert das so lang? Und sie hat darauf gesagt, eine müde Mutter, deine müde Gebärmutter. Und dann hat sie noch gesagt, vielleicht besuche ich dich morgen in der Früh, vielleicht hast du ja dann schon dein Baby. Und dann ist sie gegangen. Und also ich war so erleichtert, dass die endlich weg war, weil das so eine Gruselperson war für mich. Und dann sind 2 Hebammen gekommen, die waren halt ganz jung, aber total nett. Und so jemanden hätte ich halt die ganze Zeit schon gebraucht. Und die haben dann mal eine Ärztin geholt. Und da weiß ich eben nicht mehr ganz genau, wie es war, aber sie haben einen Ultraschall gemacht und ich habe irgendwas gehört von, die Fruchtblase ist gar nicht geplatzt, die hat irgendwie nur einen Riss und das Kopferl liegt irgendwie nicht so optimal. Und ich habe dann auch drauf gesagt, brauche ich einen Kaiserschnitt. Und also im Nachhinein, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie gesagt hätten, ja, weil das Gefühl, auch immer zu hören, ja, das kommt alt, jetzt kommt erst dann die Austreibungsphase, das wird ja alles noch ärger. Das hat mir da nämlich wirklich dann Angst gemacht, weil ich da schon das Gefühl gehabt habe, und es war schon Montag am Abend. Also das war schon so eine lange Zeit ohne Schlafen, ohne Essen. Und dann haben sie aber gesagt, nein, es gibt keine Indikation für einen Kaiserschnitt. Ich kriege jetzt eine PDA und dann soll ich turnen, damit die Fruchtblase platzt. Also jetzt habe ich mich kurz ausruhen können. Zuerst mal warten auf den Anästhesisten. Dann hat der 3-mal stechen müssen, bis das funktioniert hat. Dann habe ich kurz ausgeruht und dann musste ich aber eben turnen. Und das war, also es war unvorstellbar anstrengend mit dieser PDA und gleichzeitig auch einfach schon so erschöpft zu sein und zu turnen und dann am Boden zu liegen und mich irgendwie umzudrehen. Und dann hat das aber auch tatsächlich funktioniert und die Fruchtblase ist geplatzt. Und dann haben die Presswehen begonnen und ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, dass das jetzt, dass ich es wieder spüren werde. Ich habe nicht so wirklich erklärt bekommen, dann musst du schon wieder mit voller Intensität diese Wehen spüren. Und das, so war es dann auch. Und dann habe ich halt in mehreren Positionen gepresst. Da Gott sei Dank eh auch eben mein Freund da die ganze Zeit bei mir gehabt. Und das waren dann alle möglichen Positionen. Und es war dann aber doch so, dass ich dann irgendwie auf dem Rücken gelandet bin wie ein Käfer. Und das war dann auch sehr hektisch und stressig plötzlich, weil dann haben die so an mir gezogen, an den Armen und ich musste mich in sie stemmen mit den Beinen. Und allein das war schon keine so angenehme Position. Also da so zu liegen irgendwie, schon in so einer ausgelieferten Position, die ziehen so an deinen Armen links und rechts und du stemmst dich in ihre Oberschenkel und so. Und dann ist noch hektischer geworden und dann sind irgendwie Ärztinnen dazukommen. Und dann hat eine zu mir gesagt, ich werde jetzt ein bisschen mithelfen. Und ich habe genau gewusst, die wird jetzt Christellen, weil mir das eben von Erzählungen bekannt war. Aber im Kurs, sie dort im hauseigenen Geburtsvorbereitungskurs gesagt haben, das macht man ja quasi nimmer. Und ich habe aber gewusst, was die jetzt macht, wird Christellen sein. Die hat sich dann hinter mir ein bisschen Kopf da drauf gestellt und dann einfach so mitgedrückt. Und das war schon sehr, wie soll ich sagen, es hat sich schon sehr gewalttätig angefühlt beim ersten Mal. Es hat anscheinend aber dann noch nicht gereicht. Dann ist noch eine andere Ärztin gekommen, dann hat mir die Saugglocke reingerammt. Ich muss es so formulieren und habe es auch reißen wirklich gehört, wie wenn man Stoff auseinanderreißt, reißen gehört, reißen gespürt, aber auch sogar gesagt, jetzt ist alles gerissen. Und dann wurde nochmal kristallert. Es war dann die Oberärztin, die hat sich auch auf dieses Kopfteil gestellt, hat auch gesagt, ich werde ein bisschen mithelfen. Und das war mit so einer Wucht und ich habe dieses Beben von meiner Stimme, während ich da in den Wehen eben noch schrei, dieses Beben von meiner Stimme, weil jemand sich mit voller Wucht auf meinen Bauch wirft, kann man eigentlich nur so sagen, dass ich tagelang, wochenlang im Traum immer wieder gehört, mich selber schreien. Und Gott sei Dank war dann, und ich bin für das so dankbar, mein Baby da draußen und sie haben es mir auch Gott sei Dank da gleich zur Brust legen können, weil es der gut gegangen ist. Und ich bin dann, also da, auch da halb kollabiert, ich habe gescheppert, ich habe zu zittern begonnen und habe dann gar nicht auch so realisiert, was ich jetzt da alles erlebt habe, also was da jetzt alles auch passiert ist noch. Und sie haben dann gesagt, ja, sie müssen ein bisschen was nähen und haben jetzt aber nicht genau gesagt, was nähen sie da jetzt. Und da war auch Gott sei Dank dieses Glück, also für mich dieses Glück, dass dieses Baby jetzt da ist. Und ich habe dieses warme Gefühl auch nie vergessen, dass das endlich auf mir liegt. Das war ein urschöner Moment und gleichzeitig war es aber auch eigentlich ein Wir-haben-das-überlebt-Moment. Und so sollte sich ja Gebär nicht wirklich anfühlen, dass ich sage, wir haben so einen Horror jetzt hier zusammen da überlebt. Und es waren dann ziemlich schnell alle weg, also genäht und alles Baby überprüft und so. Und dann haben sie uns mal allein gelassen und so. Und dann war es auch schnell so, ja, jetzt bitte Covid-Maßnahmen, Papa muss wieder gehen und ich soll in mein Zimmer gehen. Und das war das erste Mal schon, wo ich gesagt habe, körperlich, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe das Gefühl, ich bin noch immer betäubt. Na, das müssen andere, müssen auch gehen, das schaffst schon. Und dann Euda würde ich mir jetzt auf Wienerisch denken. Na, geht nicht, ich kann nicht gehen. Ich habe Urschmerzen und es fühlt sich alles total komisch an. Und das hat ewig gedauert, bis sie mich da dann in mein Zimmer mit so einem Sessel gebracht haben, mit so einem rollenden. Und ich bin da mal urlang auch allein noch im Kreißsaal herumgelegen, habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, mit meinem Baby, Mama, ich schlafe gleich im Sitzen ein. Also ich habe da auch Angst gehabt, was ist, wenn ich jetzt einschlafe und ich erdrücke dieses Baby da auf meinem Arm. Und ich finde auch da, dass man da schon auch allein gelassen wird und keiner einen auch fragt, wie war das jetzt von Sonntag in der Früh, bis da war es nämlich schon Dienstag in der Früh. Also meine Tochter ist am Dienstag in der Früh auf die Welt gekommen, ich bin am Sonntag in der Früh dorthin gekommen. Dass da nicht einer noch vielleicht fragt, wie geht's Ihnen jetzt so nach so vielen Stunden eigentlich und doch Orgensachen. Und dann war ich in meinem Zimmer und da haben sie auch gesagt, jetzt bitte schnell schauen, ob ich aufs Klo gehen kann. Und ich habe gesagt, jetzt wieder aus diesem Bett irgendwie mich versuchen rauszudrehen. Eben nicht gewusst, was mache ich aber jetzt mit dem Baby. Und ich habe gesagt, das müssen andere auch. Was glauben Sie, wie das die anderen machen? Ah, okay, dann habe ich mich rausgeschleppt. Ich weiß gar nicht, wie ich das, ich weiß heute echt nicht, wie ich noch diese Kraft gehabt habe, mich dann auf dieses Klo zu schleppen, mit Baby auf dem Arm, und ich konnte nicht. Also es war so, meine Blase ist offensichtlich ganz voll, weil sie mir auch Infusionen gegeben haben, aber ich spüre nicht, dass ich mache oder überhaupt, das ist ganz komisch. Und dann habe ich halt geläutet und gesagt, ich kann nicht. Na, später probieren, und ich habe gesagt, ich kann nicht und ich muss irgendwie schlafen. Ich war total verzweifelt, aber es war denen auch völlig egal. Und ich habe sogar, und ich erzähle das deshalb, weil ich zeigen will, auch wie würdelos eigentlich solche Situationen sind. Ich habe versucht, einfach auf so eine Wochenbetteinlage im Bett zu machen, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht nochmal zu diesem Klo jetzt hinhumpeln, ich schaff's nicht und ich habe Angst, dass mir mein Baby vielleicht auch noch runterfällt, weil ich stolper oder so. Das hat nicht funktioniert. Und dann haben sie mir einen Katheter gegeben, so eigentlich erklärungslos, warum ich jetzt nicht aufs Klo gehen kann. Und ich bin dann einfach eingeschlafen und bin nach ein paar Stunden aufgewacht. Ich war auch nackt, immer noch in all dem vom Kreißsaal mitgebrachten Geburtsgatsch, wenn ich so sagen kann. Baby nackt, ich nackt, Kein Mensch hat mich gefragt, soll ich dich vielleicht abwaschen oder so. Oder einmal habe ich gefragt, kann mich irgendwie vielleicht wer abduschen oder so. Und das soll der Partner machen, wenn er kommt, für die eine Corona-Besucherstunde. Ne? Und ich bin dann da in diesem Bett gelegen und dann ist eigentlich erst so richtig mir bewusst geworden, was ich da gerade eigentlich alles erlebt habe und auch was für Schmerzen ich habe. Also es waren wirklich ganz arge Schmerzen im Kreuzband- und Steißbeinbereich. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass ich mich kaum rühren kann, dass es auch so macht, wenn ich irgendwie mein Becken versuche zu drehen und dass ich auch sitzen gar nicht kann, sondern nur so lehnen und selbst das tut weh und jede Bewegung tut weh. Und es hat keiner hinterfragt. Es haben alle nur gesagt, ja, ja, es ist wie ein blauer Fleck und das ist eh normal. Und weil die das so oft zu mir gesagt haben, habe ich dann tatsächlich irgendwann geglaubt, ja, das ist eh normal so und habe es dann auch versucht zu verdrängen. Und wollte es auch nicht ganz wahrhaben, dass ich das jetzt so erlebt habe, weil ich einfach mir das nicht kaputt machen lassen wollte, dass ich jetzt eigentlich ein gesundes Baby da habe und macht so, weil das halt auch ein bisschen mein Bewältigungsmechanismus im Leben ist, Humor. Da habe ich alles so ein bisschen mit Humor genommen und allen Leuten geschrieben, ja, ich habe überall hier geschrien, Sockglocke und Christelle und jetzt habe ich ein Katheter, haha, und genäht worden bin ich auch in alle Richtungen. Und eigentlich war das überhaupt nicht lustig, aber ich habe es so erzählen müssen, damit ich selber das aushalte irgendwie, was mir gerade alles widerfahren ist. Und sie haben auch diese Nähte, sie haben da nur so in der Früh einmal bitte Beine spreizen und so von der Ferne geschaut. Und ich habe gesagt, es fühlt sich da auch irgendwann, als wäre ein Gummiband gespannt oder so. Und ja, im Endeffekt wurde ich nach 3 Tagen entlassen. Obwohl ich diese Schmerzen hatte, sowohl bei diesen ganzen Nähten als auch beim Kreuzbein. Sie haben mir auch nur beiläufig gesagt, dass ich fast eine Bluttransfusion gebraucht hätte, aber sie haben mir halt einfach Eisen jetzt angehängt. So bin ich entlassen worden. Sie haben auch nicht gesagt, geh vielleicht nochmal zu einem Arzt und wegen diesen Schmerzen. Es war einfach so, Rückbildungsgymnastik ist wichtig, gell? Zuerst habe ich es versucht zu verdrängen, wie es mir eigentlich geht, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Also ich habe lustige Nachrichten geschrieben, ich habe verliebte Fotos von meinem Baby gemacht, ich habe auch Selfies gemacht, obwohl ich so verheulte Augen gehabt habe und so rot im Gesicht war von dem ganzen Weinen. Aber ich wollte mir das einfach nicht kaputt machen lassen. Und es war auch so ein gewisses, na, das war jetzt und das war jetzt zwar schrecklich, aber das, sobald ich zu Hause bin, wird das besser. Weil im Krankenhaus selbst, die Nächte waren am allerschlimmsten. Ich konnte da nur mit Hintergrundgeräuschen irgendwie ein Auge zumachen und überhaupt diese Nacht aushalten. Ich habe dann Friends die ganze Zeit am Handy laufen lassen, wo ich mir eigentlich vorgenommen hatte, mein Handy, das lege ich weg. Und nur wenn mein Baby schläft, schicke ich dann Leuten Nachrichten oder so, weil ich will mich ganz diesem Säugling widmen. Ja, und dann habe ich durchgehend Friends mit Kopfhörern im Hintergrund gebraucht, weil ich diese Krankenhausatmosphäre nicht ausgehalten, aber weil ich dauernd Geräusche von dieser Geburt und diese Sprüche auch im Ohr hatte. Und habe da auch durchgehend da mit meinem Freund geschrieben und mit einer Freundin und so. Und meine Familie zum Beispiel, der wollte ich das gar nicht so erzählen, wie es mir wirklich geht. Weil ich wollte nicht, dass sich jemand Sorgen macht um mich. Und ich wollte nicht dieses, alle freuen sich über dieses Baby kaputt machen, indem ich sage, ja, aber mir geht's fürchterlich schrecklich. Und als dann meine Eltern uns abgeholt haben, da war ich eigentlich als erstes mal super erleichtert und habe mir gedacht, so, jetzt komme ich raus aus diesem Krankenhaus, jetzt bin ich dann zu Hause, da wird alles gut, weil dann bin ich nicht mehr dort und das Wochenbett, das dauert und die Schmerzen, es wird eben alles besser. Zu Hause war es dann aber gar nicht so. Ich weiß noch, unsere Wohnung, wo wir damals gewohnt haben, war ziemlich klein und für mich ist aber alles riesig vorgekommen, als wäre ich in so einem Schloss und alle Räume sind riesengroß und ich bin ganz klein. Es war echt eine verstörte Wahrnehmung und alles ist mir total gefährlich und komisch vorgekommen. Sogar unsere Meerschweinchen sind mir riesig vorgekommen und ich mir so klein und zerbrechlich. Und ich habe da auch die ersten Nächte kaum ausgehalten. Ich habe da echt Flashbacks gehabt, auch von diesem Wehenmess, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, immer, dass diese Zahl immer so hoch geht. Das habe ich dauernd vor den Augen gehabt und das, wie ich selber schreie und eben auch diese dummen Sprüche, Albträume von irgendwelchen leeren Gängen, wo ich herumirre und niemand hilft mir. Und Schmerzen einfach, die durchgehend halt auch dann Schmerzen. Und also ich weiß noch total, ich habe mich da total verloren gefühlt und habe zuerst aber auch ein bisschen auf diese Lockdown-Sache geschoben, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es das, weil alles ist geschlossen um uns herum. Und dann ist mir aber ziemlich schnell bewusst geworden, das hat schon was mit dieser Geburtsgeschichte zu tun. Und ich habe dann Briefe ans Krankenhaus geschrieben, wo ich mich zuerst nur mal auf die dummen Sprüche von dieser Hebamme bezogen habe. Und das Körperliche habe ich da noch gar nicht so reingenommen, weil ich da immer noch gedacht habe, das war eh okay, dass die das gemacht haben. Also das wird schon nötig gewesen sein, dass die Kristellert haben, und das wird schon nötig gewesen sein, dass die Sauglocke mir da reingerammt haben. Und es war dann aber so, dass je mehr ich dann auch bei Ärzten und Ärztinnen war wegen diesen ganzen Schmerzen und Problemen, umso öfter ich das dann Leuten erzähle, umso öfter habe ich gehört, so rennt das aber eigentlich nicht ab, ne? Und das sollte so nicht sein. Und das ist eigentlich, Kristellern ist eigentlich nichts, was man so schnell machen sollte. Und je mehr ich dann das gehört habe und mir der Horror bewusst geworden ist, was eigentlich diese Erfahrung war, umso schlechter ist es mir dann auch gegangen. Und es war aber interessanterweise durch auch, glaube ich, die Hormone kurz schon so ein richtiges Hoch, wo ich mir gedacht habe, ach, das wird schon alles. Ich weiß noch, 3 Wochen nach der Geburt habe ich eine Freundin, die auch ein Baby bekommen hatte, zu Fuß mit dem Tragetuch besucht. Da dachte ich einfach immer noch, na, das tut halt einfach weh, na, das dauert halt einfach. Und ich weiß noch, wie die gesagt hat, wie bist du jetzt da herspaziert? Und für mich war das das Normalste, weil ich das in so einem Hoch kurz mal war, dass ich mir dachte, wow, das geht schon alles. Und kurz darauf bin ich aber dann so richtig zusammengebrochen. Also da hatte ich Panikattacken, dass ich unterm Tisch gesessen bin und gescheppert habe und gesagt habe zu meinem Freund, bitte ruf die Rettung, weil ich halte das nicht aus. Und ich habe da auch immer dann gesagt, in so einer akuten Panikattacke, ich kann mich um unser Baby gar nicht kümmern, ich kann mich nicht kümmern. Obwohl ich das ja durchgehend gemacht habe. Ich habe gestillt, ich habe ein Tragetuch getragen, Baby hat auf mir geschlafen und ich habe alles gemacht, was es braucht. Aber in so einer Panikattacke habe ich dauernd gerufen, ich kann mich nicht um unser Kind kümmern. Und so hat es sich für mich in so einem Moment dann auch angefühlt. Es war ein totaler Kontrollverlust. Und es hat sich auch die ganze Zeit durchgehend so angefühlt für mich, dass hätte ich keinen Boden unter den Füßen. Ich war durchgehend nervös und zittrig und ängstlich. Und ich weiß noch, da war ich einmal beim Beep oder beim DM und ein Mann hat mich angerempelt auf der Straße. Und der hat daraufhin irgendwie irgendwas, ja, ich glaube, er hat einfach so, schau mal oder irgend sowas gerufen. Und ich bin heulend nach Haus geeilt mit dem Kinderwagen und habe gesagt, ein Mann wollte uns da jetzt was antun. Und mein Freund hat gesagt, aber was ist passiert? Und ich habe halt gesagt, ja, was der halt gesagt hat und so. Und das war einfach, weil alles so gefährlich um mich herum war, auch die Türglocke. Also jeder einzelne Impuls war so ein Schreckmoment. Was ist das jetzt? Mein Telefon läutet, die Tür. Also es war ganz schrecklich. Und ich mache einen Sprung nach vorn. Es war mein Kreuzbein gebrochen, weil durch dieses Kristellern einfach mein Kreuzbein gebrochen wurde. Und ich bin dann aus Eigeninitiative zu einem Orthopäden gegangen. Und es war ja auch nicht lustig, in Covid-Zeiten mit Säugling einen Termin wo zu finden. Was mache ich auch mit Säugling? Die hat nur Busen getrunken. Also es war Flasche, Schnuller, alles völlig unmöglich. Da auch zu wissen, ich bin die Einzige, die jetzt dieses Baby ernähren kann, aber ich brauche jetzt irgendwann einen Termin. Es ist Covid. Es war ja auch noch nicht mit, Leute sind geimpft und so und tragen echte Masken, sondern es waren noch die selbstgenähten Stoffmasken und so. Na, wer findet das dann so lustig, sich da irgendwo reinzusetzen? Das war ich halt beim Orthopäden, der am nächsten bei mir war, und der hat mich zu einem MRT geschickt, was selber zu bezahlen war, weil MRT-Termin bekommt man ja innerhalb von Monaten. Na, Kreuzbein ist gebrochen, was kann man machen? Nichts außer warten und haha, nicht viel belasten. Wo der Orthopäde selber gesagt hat, das wissen Sie eh selber als Mama, das ist ja ein bisschen ein Witz. Und ich habe gedacht so, ja, sehr witzig, weil wie soll ich das machen? Und im Endeffekt kannst du da tatsächlich bis auf Schonen nichts machen außer warten. Und der hat mir aber dann auch noch gesagt, wenn es Pech haben, dauert das 2-3 Jahre, bis sie wieder sitzen können ohne Schmerzen. Das war mal der erste Schlag ins Gesicht. Puh, das muss jetzt mal der Körper da verkraften. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Naht so eng und schlecht genäht wurde, dass sie auch nochmal operiert werden muss. Und dass mein Gefühl, dass das wie ein Gummiband ist, nicht falsch ist oder persönliches Empfinden, sondern tatsächlich einfach schlecht genäht wurde. Und ich kenne mich da medizinisch zu wenig aus. Ich weiß schon, sowas kann passieren und das kann auch blöd vernarben und hin und her. Aber wenn man das alles erlebt und dann das auch noch machen muss, es war nämlich dann eigentlich einfach retraumatisierend, wieder in so einer Situation zu sein. Ich wollte ja am liebsten nie wieder in meinem Leben ein Krankenhaus von innen sehen. Allein der Gedanke an ein Krankenhaus und an solche Gänge und diese Betten, also das war so beängstigend, nur an so ein Bett zu denken, dass ich vielleicht in so einem Krankenhausbett nochmal liegen muss, weil das so diese Zeit nach der Geburt getriggert hat. Und da dann nochmal da operiert zu werden, war echt auch kein Spaß. Als ich dann schon wusste, okay, es ist das mit dem Kreuzbein, es ist das mit dieser Naht und so, das war das Körperliche, aber dass ich psychisch da einfach Hilfe brauche, das war mir bewusst, als eben diese Panikattacken so akut geworden sind. Und es war oft so ein Gefühl im Bauch, wie wenn man eine Theatervorführung hat und man ist nervös vorher. Und das hatte ich den ganzen Tag und ich konnte nicht schlafen. Und es war so lustig, meine Tochter hat als Baby eigentlich voll gut geschlafen, aber ich habe nie geschlafen. Dann habe ich mir gedacht, das gibt's nicht. Die schläft und alle erzählen mir von den schreienden Säuglingen, mein Baby schläft und ich schlafe einfach nie, weil ich kann nicht schlafen. Ich habe dauernd Flashbacks, Albträume, Nervositätszustände. Und ich habe mir zuerst so Bücher geholt und eben auch im Internet herumgescrollt. Und es war eben durch Covid, war das auch gar nicht so einfach, da einen Termin zu finden. Dann war es auch oft so, na und bitte nicht mit dem Baby kommen. Das war so, okay, was mache ich aber? Weil ich eben wusste, trinkt nicht Flascherl. Und also das war schon ein immenser Stress. Und ich bin aber auch jemand, dem es nicht schwerfällt, sich professionelle Hilfe zu holen. Es war aber einfach das Ganze rundherum da auch schwierig. Also es waren definitiv diese Panikattacken und durchgehende Nervosität, die mich, und auch das Bewusstsein, dass ich da schon traumatisiert bin. Und ich habe echt auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe immer so einen Nebel um mich herum. Es ist eben alles immer komisch und ich bin nicht richtig ich.
Andrea wollte auch das Krankenhaus darüber informieren, was sie im Rahmen der Geburt erlebt und welche Folgen das für sie hatte. Sie schrieb Briefe und erhoffte sich eine Entschuldigung oder zumindest ein Bekenntnis, dass ein solcher Umgang mit Gebärenden nicht in Ordnung ist und auch nicht toleriert wird.
Also zuerst gab es mal keine Reaktion. Also ich habe zuerst immer einen Brief geschrieben, nichts bekommen, dann noch einmal, dann wie ich wusste, mein Kreuzband ist gebrochen und die Naht muss noch einmal gemacht werden, auch noch einmal geschrieben, nichts. Dann habe ich mich an die Ombudsstelle gewendet und die haben dann gesagt, ja, sie leiten es weiter und dann hat man mir quasi geschrieben, so auf die Art, naja, es tut ihnen leid, dass ich das so empfunden habe und sie laden mich ein zu einem Gespräch, vielleicht hilft mir das. Und es war dann aber so, dass ich inzwischen schon, weil es mir das einige dann geraten hatten, die Patientenanwaltschaft kontaktiert hatte. Und die haben dann gemeint, ich soll nichts mehr persönlich mit dem Krankenhaus kommunizieren, sondern das geht jetzt alles über sie. Somit habe ich das dann damals abgegeben. Muss aber sagen, dass jetzt nicht sonderlich viel geholfen hat, weil ich war da selber auch über diesen Vorgang überrascht. Man hat eigentlich, es war auch nur über Mail, also mich hat nie ein Arzt von der Patientenanwaltschaft gesehen und schon gar nicht untersucht. Es war dann aber so, der Ausgang, dass diese Naht sozusagen einfach mein subjektives Empfinden ist, also die Schuld von niemandem und das mit dem Kreuzbein auch. Also das kann ja auch schon vorher so gewesen sein oder nachher passiert sein. Da gibt es keinen Zusammenhang mit der Geburt. Und ich habe mich dann nochmal erkundigt, ob das so ihr Ernst ist und da hat es dann geheißen, es kann schon bei der Geburt passieren, aber dann ist das quasi Pech. Und ich habe dann erfahren, dass die ja als Unterlagen diesen Bericht vom Krankenhaus nehmen und in dem steht halt das Kristallern zum Beispiel einfach nicht drinnen, also auch nicht in dem Detaillierten. Das heißt, das hat nie stattgefunden, dadurch kann man nicht sagen, dass... Und das finde ich schon ein bisschen eine Frechheit und es nimmt einem ein bisschen Würde, wenn man sowas erlebt und dann nicht einmal jemand sagt, es tut uns leid, dass das passiert ist, es war echt nicht cool und von mir aus unterstützt es mich mit ein bisschen einem Geld zumindest oder so. Aber dann einfach so zu tun, als wäre das, es war schon so ein, lass uns in Ruhe da, tschüss, Gefühl vom Krankenhaus. Und das fand ich echt überhaupt nicht in Ordnung. Es hätte mir sehr geholfen, wenn die da echt ehrliche Stellung dazu genommen hätten und gesagt hätten, es ist nicht okay oder das ist leider blöd gelaufen, weil verschiedene Umstände. Oder auch vielleicht, dass dieser Umgang von dieser Hebamme absolut nicht adäquat ist, weil man kann sagen, man kann jeden Menschen als sympathisch oder vielleicht weniger sympathisch empfinden, aber das ist halt Machtmissbrauch und verbale Gewalt, das hat für mich nichts mehr mit, die Person hat halt eine komische Art zu tun. Also das hätte ich mir gewünscht, dass sie das gleich gesagt hätten, ja, das ist nicht normal bei uns so und das finden wir auch nicht in Ordnung, dass man, und das am besten gleich noch im Krankenhaus selbst. Ich habe dann noch einen privaten Anwalt mal gefragt, aber der hat mir gesagt, das kannst du nicht leisten. Und es ist auch sinnlos, weil die Krankenhäuser das einfach so drehen, sozusagen, damit sie halt aus dem Schneider sind. Beziehungsweise dass im Endeffekt, es ist ja gut gegangen, weil das Baby war ja dann draußen. Und ich verstehe schon, worauf die da raus wollen, aber ich meine, ich habe einen ruinierten Beckenboden gehabt. Ich habe über ein Jahr nicht sitzen können. Ich konnte nur so auf einem Oberschenkel gelehnt irgendwie auf einem Sessel oder so sitzen. Und ich habe körperlich auch dann einige Arzt-Odysseen, Ärztinnen-Odysseen hinter mir gehabt, weil sich niemand das erklären konnte, was mir da eigentlich alles genau wehtut. Und es waren eben so viele verschiedene Schmerzen. Ich hatte jeden Tag, das auch noch zur Psyche dazugekommen ist, ich hatte jeden Tag Angst vorm Klo. Also ich habe jeden Tag Angst gehabt, was ist, wenn ich aufs Klo muss, weil es immer weh getan hat. Und es war, mein ganzer Beckenboden hat geschmerzt, wenn ich auf der Toilette war. Und wie das sich auch auswirkt. Ich habe mich nichts essen getraut. Ich habe so schnell abgenommen. Das ganze Schwangerschaftsgewicht war so schnell unten. Und ich habe mich da eben zusätzlich so ausgemergelt gefühlt und blass. Und ich war da eben bei Shiatsu und Osteopathie und Physiotherapie. Und es haben mir alle diese Leute super doll helfen können, weil die mich erstens mental auch urgut aufgepäppelt haben. Aber ich habe halt immer so irgendwie so diese eine Person gesucht, die dann einmal irgendwo reindrückt und dann ist alles gut. Und es war für mich eine schwierige Erkenntnis, dass das nicht so schnell gehen wird und dass das vielleicht sogar Monate dauern wird, bis eben alle diese Schmerzen verblasst sind. Und das war halt auch so mit Therapie dann aber irgendwann diese Erkenntnis, okay, ich muss es so annehmen. Es wird ein Weg sein. Es wird nicht so sein, ha, nach 3 Monaten ist alles gut, sondern es wird vielleicht eben viel, viel länger dauern. Aber es wird halt langsam das besser und dann wird es da besser. Und ich habe gar nicht mehr daran geglaubt, dass mein Körper sich erholen kann von dem. So dieser Beckenboden, das war auch, in der Psychologie gibt es ja das eh, ich weiß jetzt nicht die Erklärung dafür, aber ich habe einfach dann auch so ein bisschen meinen Beckenboden, das wäre gar kein Teil von mir. Ich wollte da weder auch hinschauen, noch irgendwas angreifen. Es war so, das ist so dieser kaputte Teil von mir, will ich gar nicht, dass das zu mir gehört. Und das hat schon sehr lange gedauert, bis ich das wieder verbinden konnte mit mir. Und eine Physiotherapeutin, die auf Beckenboden spezialisiert ist, hat dann herausgefunden, dass auch ein Nerv verletzt wurde. Und dieser Nerv, also Nervenschmerzen sind ja eine Hölle und die hatte ich einfach im Beckenboden. Das heißt, in der Schamlippe, in meinem Bobsch, es war einfach grauenhaft, es waren grauenhafte Schmerzen. Und die hat mir dann aber so viel Mut machen können, weil sie mir so viele Angebote machen konnte, wie man das alles behandeln kann. Und ich erzähle das auch, weil das die wenigsten wissen, man kann auch so Narben und Kreuzbein, Steißbein, Vaginal und Rektal behandeln. Also in der Physiotherapie ist das was zwar noch nicht so lange gibt und in der Osteopathie auch, aber die können da echt intern total viel behandeln, was echt tolle Wirkung dann hat. Und es war dann auch wirklich so, nach jeder Einheit ist das besser geworden. Und je mehr ich gesehen habe, okay, es ist ein bisschen besser, jetzt ist es auch wieder ein bisschen besser. Ah, heute hat es mir gar nicht wehgetan. Oh, ich konnte am Boden sitzen. Ich weiß noch, da war ich mit einer Freundin in so einer Krabbelspielgruppe und da war meine Tochter schon fast ein Jahr alt. Und ich bin dort im Schneidersitz gesessen und habe gesagt zu meiner Freundin, ich kann sitzen. Ich sitze gerade und ich kann normal sitzen. Und es war dann nicht ab dem Tag gut. Es war dann wieder mal schlechter und dann war ich wieder verzweifelt und so. Aber es war so ein, ich habe so erkannt, okay, es geht wieder bergauf. Und je mehr ich das gespürt habe, umso besser ging es mir dann auch einfach. Und dann konnte ich auch diese schlechten Tage besser wegstecken, weil ich wusste, hey, schau mal, du hast gesehen, jetzt, es ist schon besser gegangen auch. Und siehst eh, es heilt langsam und es dauert halt und so. Und habe dann irgendwann in der Nacht einmal durch Instagram gescrollt und habe was gefunden, das sich Mama Healing nennt. Und für mich war allein schon dieser Begriff so, ah, das hört sich schon so irgendwie so umarmend an, Mama Healing. Und habe dann herausgefunden, das ist eine Psychologin, die in Tirol wohnt und die selber auch sowas erlebt hat und sich spezialisiert auf Geburtstraumata und so ein Programm erstellt hat, wo sie Frauen eben im Endeffekt übers Internet begleitet oder übers Telefon. Da habe ich mich da angemeldet und die erste Begegnung war da auch dann eben übers Telefon. Da habe ich der nämlich ganz verzweifelt geschrieben, Sonja heißt die von Mama Healing, die das macht. Ja, und dass ich eben total verzweifelt bin und eben, weil diese körperlichen Schmerzen da auch so involviert waren. Und die hat sich gleich dem so angenommen und mir gleich eine lange Sprachnachricht zurückgeschickt. Das war mir in Zeiten von Covid so angenehm, weil das alles dann übers Internet gegangen ist. Und ich bin zwar jemand, der gerne face-to-face mit Leuten redet, aber das war da echt angenehm, eben mit Säugling, dass das von zu Hause aus möglich war. Und das ist im Endeffekt ein Programm, wo man sich einmal die Woche über, ich glaube, 3 Monate über Zoom trifft und dann aber auch Einzelgespräche mit der Psychologin hat. Und in diesem Programm hat man so eine Plattform, wo man in der Abfolge, wie halt Traumatherapie auch funktioniert, verschiedene Erklärungen, Übungen, auch kreative Aufgaben bekommt und sich das aber auch raussuchen kann, wie man es halt gerade braucht, um eben in seinem eigenen Tempo und wie es halt gerade auch passt, dieses Trauma integrieren kann und sich da mal genauer anschauen kann. Und ohne, dass man aber eben allein damit ist und ohne, dass man irgendwo hinfahren muss und nach 50 Minuten sagt, wer, so, das war's jetzt, einmal 150 Euro bitte. Also ich habe sowas auch erlebt, wo ich meine Geschichte erzählt habe und bin mittendrin und weine selber und jetzt, die Zeit ist um, auf Wiedersehen. Also das war da sehr angenehm, weil man da eben sich das, wenn es halt gerade passt, rauspicken konnte und immer diesen persönlichen Kontakt auch hatte. Und das, was mir da besonders gefallen hat, ist, dass es ganzheitlich war, also auch den Körper mit einbezogen hat und diese Therapiemöglichkeit auch einfach mal was anderes war, als man sitzt und redet nur drüber, sondern auch dieser Austausch mit den anderen Frauen hat wahnsinnig viel geholfen, zu hören, dass Frauen in Deutschland, in Tirol irgendwo, im Burgenland irgendwo, dass es allen gleich geht, die sowas erlebt haben. Also dass natürlich das Ausmaß, die Geschichte, das ist alles anders, aber diese Hilflosigkeit, ausgeliefert sein, Machtmissbrauch, dass das alles schon dann das Gleiche auslöst und dass man da nicht allein damit ist. Das war so heilend, allein das schon. Und was da auch total super war, dass die Babys mit eingebunden wurden. Also das war total schön, weil das mich natürlich auch beschäftigt hat. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Wie wird's da jetzt meinem Kind damit gehen? Und das wird sich jetzt alles übertragen. Und dann hört man ja auch Sprüche von rundherum. Ist ganz schlecht, wenn du weinst vom Baby und du musst doch jetzt die Starke sein und du musst dir doch zeigen, dass du Stabilität zeigen und ich weiß nicht was. Und es hat so Druck für mich gemacht, weil ich mich alles andere stabil gefühlt habe. Und da einfach mal zu hören, bezieh dieses Baby mit ein in diese Geschichte und versuch nicht das allein irgendwie zu managen. Es war dann nicht so dieses getrennte, ich gehe jetzt in Therapie. Und das sind eben diese paar Minuten in der Woche, sondern es war so, ich kann jeden Tag eigentlich was dafür tun. Es war so aufgebaut, dass man zuerst mal wieder den Körper und den Geist so ein bisschen beruhigt und wieder eben so Stabilität zurückbekommt, bevor man dann eben nochmal diese Geburtsgeschichte bespricht mit der Psychologin und das eben auch nach dem eigenen Tempo. Also das hat man dann auch sich einfach zusammen ausgemacht, wann passt, dass man dann nochmal ins Detail geht. Und da gibt's verschiedene Methoden auch, wo man diese Geschichten dann noch einmal besprechen kann, erzählen kann. Und da dann durch dieses Gespräch drauf zu kommen, stopp, es stimmt gar nicht, ich bin handlungsfähig, ich bin dort nicht mehr und es können mir viele helfen und ich kann mir selber helfen. Das war dann richtig so ein Schlüsselmoment, dass ich bin nicht in dieser ausgelieferten Situation mehr. Ich bin wieder absolut ich selber. Es klingt zu blöd, weil ich mich eben so lange in so einem komischen Nebel gefühlt habe. Und ich fühle mich auch total in meiner Kraft und habe auch diese Geschichte insofern gut integrieren können, dass ich es auch heute erzählen kann, ohne dass ich dann nachher rausgehe und denke, oh Gott, jetzt habe ich das wieder erzählt und jetzt fällt mir wieder alles ein, sondern mit einer gewissen Distanz das erzählen kann, ohne wieder total reinzukippen. Und das ist auch, wo man erkennen kann, dass man das gut integriert hat. Und ich habe diese Geschichte irgendwann angenommen als, okay, das war so, ich werde immer wütend und traurig sein darüber, dass ich diese Zeit so erlebt habe. Auch gleichzeitig anderen Mut machen, man kann aber so eine Geschichte trotzdem verarbeiten und integrieren in sein Leben. Und es heißt jetzt nicht, dass für immer deine Bindung zum Kind zerstört ist oder so. Also es gibt Möglichkeiten und es gibt so viele Möglichkeiten, dass man so ein Trauma, so eine Geburtsgeschichte integrieren kann und auch Frieden schließen kann damit. Und ich will auch meine Geschichte immer wieder erzählen, vor allem auch um Mut zu machen, dass man auch sich Hilfe holt und dass man das nicht alleine irgendwie stemmen muss. Und dieses ganze, die Mamas, sie machen da alles nach der Geburt gleich wieder, dass das halt auch so ein bisschen eine Illusion ist. Klar gibt es die auch. Es gibt Frauen, die gebären und gehen reiten nach ein paar Wochen, kenne ich auch, aber dass es halt nicht so sein muss und dass man da nicht schwach ist und nicht sensibel ist und nicht irgendwas, sondern es ist einfach so und dass man da nicht irgendwie eine schlechtere Gebärende oder Mama ist, weil man halt länger leidet unter der Geschichte, die man erlebt hat.
Mein Name ist Lela Dozekal und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Andrea, die von ihren traumatischen Erlebnissen bei der Geburt ihres Kindes erzählt hat und von ihrem langwierigen Weg, bis es ihr körperlich und psychisch wieder gut ging. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder jemanden kennt, der in so einer Situation ist, wendet euch an eine der Anlaufstellen. Frauen und Paare, die über ihre Geburtserfahrung sprechen möchten, können sich beim Hilfetelefon Schwierige Geburt melden. Unter der Nummer 0720 322 077. Beratung gibt es auch beim Hebammenzentrum unter hebammenzentrum.at. In Akutsituationen könnt ihr euch an den sozialpsychiatrischen Notdienst wenden, der 24 Stunden am Tag unter 01 31 330 erreichbar ist. Alle Nummern, Links und weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter Ich weiß, wie es ist, @kurier.at. Ich weiß, wie es ist, mit Doppel-S und zusammengeschrieben, @kurier.at. Ich weiß, wie es ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion von Caroline Bartosch, Yvonne Wiedler und mir, Lela Dozekal. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn. Produziert von Elias Nadmesnik.